ARD.
Wenn wir uns streiten, dann ist es oft so, dass ich die böse Königin auf dem Thron bin und er der kleine winselnde Hund. Und dann sitzt er da unten und sagt, hab mich lieb, hab mich lieb, hab mich lieb. Und ich denke so, nee.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR2.
Ich bin Erik Hegmann, ich bin Paartherapeut und ich habe gelernt von Professor John Gottman, das ist ein amerikanischer berühmter Forscher, und Esther Perel, einer belgisch-amerikanischen Paartherapeutin, und natürlich von Dr. Sue Johnson, der Begründerin der emotionsfokussierten Paartherapie.
Hi, ich bin Maria, eure Autorin und Host von Die Paartherapie, und ich glaube, wenn sich jeder in seinem eigenen Umfeld mal so umhört, über welche Themen wird viel gesprochen, ich glaube, dann stehen Beziehungen relativ weit oben auf der Liste. Da gibt es ja eigentlich immer Themen, die man besprechen kann, und da finde ich es ganz toll, dass wir jetzt mal die Draufsicht vom Experten haben, der mit echten Paaren echte Sitzungen durchführt, und da kann dann jeder für sich selbst auch nochmal wertvolle Tipps mitnehmen. Erik führt mit den Paaren eine einmalige Intensivsitzung durch. Die kann auch mehrere Stunden dauern. In der heutigen Sitzung sprichst du mit Ulrike und Andreas. Die beiden sind seit 9 Jahren ein Paar. Die haben jetzt vor kurzem erst geheiratet. Und trotzdem herrschen bei den beiden noch große Unsicherheiten. Bei Ulrike schlägt das in Wut um und bei Andreas dann eher in Hilflosigkeit.
Schönen guten Morgen.
Schon los.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Hallo. Hallo, Andreas. Na, ich weiß von euch, das, was ihr geschrieben habt. Wir sind seit fast 9 Jahren ein Paar und seit Februar 23 auch endlich verheiratet. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Wir harmonieren am besten zusammen im Urlaub, wenn es keine Ablenkungen gibt und viel Neues zu entdecken. Den Alltag meistern wir eigentlich auch ganz gut. Es gibt wenig Diskussionen um Socken oder Zahnpastatuben. Wo wir allerdings immer wieder aneinander geraten, sind Themen wie Freizeitgestaltung, Verantwortung und echte Hingabe. Ich denke, wir haben beide ein Thema mit Verlustängsten, was sich bei Andreas durch übertriebene Anpassung und bei mir in Form von Kälte und Wegstoßen zeigt. Dadurch ergibt sich immer wieder ein sehr ungesundes Hierarchieverhältnis und Anspannung auf beiden Seiten. Wir würden gerne wissen, wie wir es schaffen, und dann jetzt endlich auch mal völlig auf unsere Beziehung einzulassen und nicht im entscheidenden Moment auf Abstand zu gehen. Ulrike, du hast das geschrieben. Mhm. Was wären denn deine Wünsche, wenn wir uns heute unterhalten haben, was sich vielleicht verändert hat?
Ich glaube, mehr Verständnis auf beiden Seiten. Dass wir am Ende irgendwie denken, ach so, ja, deswegen macht er das. Also, weil ich glaube, also ich bin schnell selber verletzt. Und er ist schnell selber verletzt. Und für mich persönlich möchte ich gerne aus der Verantwortung raus. Ich möchte, dass wir mehr auf Augenhöhe arbeiten, weil ich im Moment einfach oft das Gefühl habe, entweder die Mutterrolle zu sein, ja, einfach zu viel Verantwortung zu haben.
Du hast den Eindruck, dass du dich mehr um die Beziehung, um das Beziehungsgefüge kümmerst?
Um die Beziehung, aber auch um ihn als Person, also weil er sich das viel einfordert.
Was wären denn deine Ziele? Du hast jetzt diese Mail nicht geschrieben gehabt.
Nee, aber ich habe sie gelesen. Jetzt nochmal gehört.
Gut.
Hättest du denn was zu ergänzen dazu vielleicht erstmal?
Nee, in dem Fall zu ergänzen nicht, weil wir da schon so vorher nochmal, bevor sie es abgeschickt hat, durchgegangen sind. Und das trifft das eigentlich genauso auf den Punkt. Mein Wunsch wäre, dass ich halt in diesen gewissen Situationen, die ja immer wieder auftauchen, dann irgendwie für mich so den kühlen Kopf bewahre und ja, so mehr äußern kann, was ich dann letztendlich in dem Moment meine oder fühle. Weil bei mir ist es oftmals dann so, dass ich dort dann blockiere und Ulrike dann immer noch weiter aus mir was herauslocken will und das mich dann immer mehr sozusagen in den Hinterhalt kehrt sozusagen. Und dann ist irgendwann...
Du fühlst dich dann die Enge gedrängt?
Ja, genau. Aber meistens ist es dann immer so, dass es von mir halt eher so, und das will ich eigentlich gar nicht, aber es kommt so, dann eher dieses Thema in die Länge stillgeschwiegen wird.
Du sagst, ich würde gerne da eigentlich was ändern. Das klingt auch erstmal plausibel, also dass das auch ein Lösungsweg sein könnte. Woran scheitert es denn, dass du das nicht umsetzen kannst dann?
Also das ist, denke ich, so ein Effekt durch die Angst beziehungsweise durch die Ratlosigkeit in dem Moment, weil ich dann nicht ganz verstehe, was jetzt eigentlich das Problem ist.
Das ist eine Hilflosigkeit bei dir?
Genau, ja.
Und die Hilflosigkeit, die lässt dich sozusagen da ein bisschen erstarren, höre ich.
Ja, jetzt. So.
Mhm. Okay. Wenn du weißt, und das klingt ja so, als würdest du wissen, was du gerne machen würdest, das klingt dann erstmal nach einer ziemlich guten Lösung.
Mhm.
Und jetzt würde mich interessieren, was müsstest du lernen, damit du vielleicht diese Lösung auch anwenden könntest?
Mhm.
Hast du vielleicht schon eine Idee?
Ich sag mal, das Problem an sich haben wir schon, glaube ich, längere Zeit so herauskristallisiert und verstanden. Ich habe jetzt für mich noch nicht herausgefunden, was für ein Werkzeug oder was ich benötige, um in dem Moment den kühlen Kopf zu bewahren.
Was passiert bei dir, wenn du merkst, dein Mann ist gerade völlig hilflos, du würdest gerne mit ihm was besprechen, funktioniert aber nicht, du kommst da nicht durch. Was passiert da bei dir?
Ich sehe, dass er auf verlorenem Posten steht, mehr oder weniger. Es gibt diesen Film, Alles steht Kopf, wo so Wut und Ekel und die ganzen Emotionen, Freude, immer in der Schaltzentrale arbeiten. Und ich glaube, es gibt eine Szene, da reagiert nur die Angst. Und ich glaube, so ist es bei ihm. Also bei ihm rennen lauter Angstmännchen hin und her und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und bei mir ist es dann die Wut, die dann dasteht und denkt, hat er jetzt nicht gerade gemacht. Also ist jetzt, nee, das ist jetzt nicht ernsthaft die Antwort, die er mir jetzt gerade gegeben hat. Und dann versuche ich, mich zusammenzureißen. Aber ich kriege es dann halt, also ich kriege es dann so weit hin, dass ich jetzt nicht ausraste oder schreie oder so. Aber ich kriege es nicht hin, ihn in seiner Verletzlichkeit zu sehen und dann zu sagen, okay, sorry, dann fahren wir jetzt mal runter. Sondern ich will das dann klären. Und gehe dann natürlich schon auch immer weiter drauf ein und denke, das kann doch nicht wahr sein. Wir klären das jetzt hier. So. Was verstehst du denn jetzt nicht?
Die beiden kommen zu dir und man hat auch bei denen das Gefühl, die haben ihre Themen, die sie haben, eigentlich schon ganz gut erfasst.
Also ich hatte auch den Eindruck, dass denen die Dynamik schon ganz gut bewusst war und dass sie auch Ideen haben, was sie dagegen tun könnten, aber noch nicht so richtig die Motivation, wirklich was zu verändern. Da hatten wir so dieses Beispiel, ich habe schon ganz viel verstanden, das reicht aber noch nicht, dass ich was anders machen möchte. Noch wäre es mir lieber, wenn du was anders machen würdest.
Andreas beschreibt das ja auch, indem er sagt, ja, ich weiß, in Situationen, ich müsste eher mal einen kühleren Kopf bewahren. Ich habe mein Werkzeug dafür aber noch nicht gefunden. Wie mache ich denn das? Wie finde ich denn Werkzeug, um ja genau da so zu reagieren, wie ich auch reagieren möchte in Konfliktsituationen?
Das war natürlich für mich eine Einladung, eine Steilvorlage, mit denen die ein oder andere Intervention auszuprobieren, die wirklich mit Paarkommunikation zu tun hat. Also wie verändere ich ganz bewusst das, was ich sage, wie ich es sage, wie ich damit umgehe, meine Rolle vielleicht auch in so einem Streit und in so einem Konflikt. Und ich habe eigentlich von Anfang an ein bisschen darauf hingearbeitet, wie kann ich denen diese Interventionen, diese Werkzeuge nahe bringen? Aber vorher wollte ich für mich natürlich auch noch erfahren, warum ist das eigentlich so? Warum ist diese Dynamik so, wie sie die beschreiben? Und da wollte ich mich nicht allein darauf verlassen, was mir jeweils die beiden Partner sagen, sondern das wollte ich auch ein bisschen mitbekommen und spüren.
Ich finde das auch irgendwie ganz spannend, dass Ulrike ja sagt, ich weiß, was bei Andreas passiert, wenn wir im Streit sind. Also sie sagt, ich will dann die Lösung, ich will darüber reden, ich möchte das klären und zwar jetzt sofort. Und sie sagt aber auch, ich weiß, bei Andreas, wenn da der Konflikt ist, löst ganz viel Angst in ihm aus. Und sie weiß auch, er ist in dem Moment dann angstgesteuert. Und aber statt dann irgendwie zu sagen, ich nehme noch mal ein bisschen Geschwindigkeit raus, ich nehme ein bisschen Druck raus, ist es eher das Gegenteil. Sie wird dann noch wütend.
Also der Ärger, die Wut, das fand ich auch sehr interessant. Da wollte ich auch einen Blick drauf werfen und herausfinden, woher kommt die. Weil Wut ist gealterter Ärger. Das heißt, das ist schon lange da und das will da irgendwie raus. Was jetzt die Dynamik betrifft, das war sehr interessant, weil sie natürlich wusste, was da passiert, aber sie war ja schon von ihrer Strategie überzeugt. Also dieses Hurra, ein Problem, ich möchte das jetzt lösen, war für sie auch die richtige Strategie. Also er ist nicht richtig mit seiner Strategie des Rückzugs und der Harmonie in diesem Bereich.
Ich würde gerne euch natürlich auch noch mal ein bisschen anders kennenlernen als nur mit dem Konflikt. Und deswegen würde mich interessieren, ihr habt nach vielen Jahren erst geheiratet.
Ja.
Ja. Wie war die Hochzeit? Wie war der Tag für euch? Und wie hat sich's verändert?
Ja, also tatsächlich nach der Hochzeit, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, war das nicht viel anders als vorher. Tendenziell war es aber eher so, um nochmal einen Gang zurückzugehen, dass wir uns tatsächlich mehr verbunden gefühlt haben, wo ich Ulrike den Heiratsantrag gemacht habe, ein Jahr davor. Das war so gefühlsmäßig deutlich
wichtiger.
Wichtiger so, ja. Mhm. Weil das ja dann von mir der lang ersehnte Schritt von Ulrike war, den dann endlich zu gehen. Und ich
höre da so ein bisschen, da war ein Wunsch von dir, dass dieser Heiratsantrag kommt.
Ja.
War schon lange Thema.
War schon lange Thema?
Ja.
Ich meine, es gibt ja gute Gründe, warum soll man nicht 6, 7, 8, 9, 10 Jahre warten bis zur Heirat. Aber ich finde es immer spannend, nach so einer langen Zeit dann zu sagen, nee, ich möchte doch noch mal eine Stufe draufsetzen. Also ich will es noch mal verändern. Oder was war der Gedanke dabei?
Also mir ging es, glaube ich, um eine Sicherheit, um eine Art von Bestätigung, weil es nach mir gegangen wäre, wir wahrscheinlich schon nach 3 Jahren geheiratet hätten. Und für ihn dann immer so war, nö, ich brauche das nicht. Warum brauchst du das denn nicht? Na, ist mir nicht so wichtig. Ich habe gesagt, ja, ist okay, aber wenn es mir doch wichtig ist und dir ist es egal, warum machen wir es dann nicht? Und das ist der Punkt, wo ich denke, nee, warte mal, dann kann es dir ja nicht egal sein. Dann bist du ja unsicher. Und diese Unsicherheit habe ich dann natürlich immer mitgetragen, weil er konnte mir das dann nicht anders erklären. Er hat dann immer gesagt, das ist ihm nicht wichtig, ist ihm nicht wichtig. Aber wusste ja, dass es mir wichtig wäre. Und das war dann einfach immer der Punkt, dass ich dann gesagt habe, ja gut, aber wenn es dir wichtig ist, nicht wichtig ist, aber mir, dann könnten wir es ja einfach machen. Wenn ich ihn gefragt hätte, hätte er ja gesagt. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte, dass das von ihm kommt.
Okay, du weißt, wie wichtig es mir ist.
Ja.
Ich hätte den Eindruck, das wäre ein Zeichen von Liebesbeweis.
Ja.
Wenn du es jetzt tun würdest.
Genau. Oder er erklärt mir halt, warum nicht. Ne? Also wenn es jetzt einen triftigen Grund gegeben hätte, dann hätte ich gedacht, ja, okay, dann ist das für mich auch okay. Aber so war immer im Raum, ja, dann hat das ja was mit mir zu tun. Dann ist er sich nicht so sicher. So. Und deswegen war eigentlich auch die Verlobung dann der eigentliche, der emotionale Knackpunkt, weil ich ja dann wusste, oh, jetzt hat er mich gefragt. Wir hätten dann gar nicht mal heiraten brauchen. Das war mir dann eigentlich egal. Ich wusste jetzt einfach nur, er ist jetzt bereit dazu, er hat sich jetzt für mich entschieden.
Mhm.
So.
Mhm.
Und dann war auch, das waren die 3 besten Tage unseres Lebens, weil da war alles toll. Es ging nichts schief. Er konnte machen, was er wollte, ich konnte machen, was ich wollte. Das war ganz toll. Und dann wurde das dann irgendwann, flachte das dann wieder ab.
Nur 3 Tage?
Ja, ich würde sagen, es waren tatsächlich ziemlich genau 3 Tage irgendwie, ja.
Kannst du mal in dich reinhorchen, diese Unsicherheit da, die du gerade da beschrieben hast, ob die in solchen Momenten zurückkommt, wo du versuchst, ihn zu erreichen?
Also tatsächlich glaube ich, seit der Hochzeit, das war ja jetzt erst im Februar, aber seitdem nicht mehr so doll. Aber sie ist sicherlich auch noch ein Thema, ja. Was bei mir mitschwingt, so unterschwellig, ist immer dieses, wenn wir das nicht klären, dann macht es irgendwann Knall und er wacht morgens auf und denkt sich so, ach, eigentlich ist mir das zu viel hier, ich gehe jetzt.
Da ist ganz viel Wut in diesen Momenten.
Ja.
Und Wut ist gealterter Ärger, der ist schon lange da.
Mhm.
Ja, lass uns mal nachher drauf gucken, woher dieser Ärger kommen könnte. Weil es kann sein auch vielleicht, dass du dich über dich selbst ärgerst in dem Moment.
Ja,
dass du dich auf was eingelassen hast, wo jetzt dein Gehirn sagt, das war jetzt keine gute Idee. Hast du es doch gewusst, dass du unsicher bist?
Ja, das ist definitiv ein Thema. Also ja. Das weiß ich auch, weil am Anfang unserer Beziehung ich diejenige war, die gesagt hat, lass mal nicht zusammenkommen, weil ich will es nicht. Ich habe eigentlich andere Sachen vor und ich halt das Gefühl hatte, dass das nicht harmoniert. Und ich dann eher so denke, nee, ich brauche aber schon jemanden, der mir auch mal die Stirn bietet. So. Und ich wusste, dass er das nicht kann. Und das funktioniert natürlich. Dann, also es funktioniert halt nicht. Weil das
nee, und dann kann gut sein, dass dieser Ärger nicht über ihn ist,
ja,
sondern über dich selber, so nach dem Motto, ich habe geahnt, dass wir an diesem Punkt, da werden wir aufeinander prallen.
Ja.
Und dass da eine Stimme in deinem Kopf ist, die sagt, das habe ich dir gesagt.
Ja,
das habe ich dir doch gesagt, dass das so sein wird.
Ja.
Und dann wird aus der Sorge nämlich dieser Ärger. Mhm. Und wenn der lang genug da ist, kann daraus eben Wut werden.
Mhm.
Mir ist nur wichtig, bei dem Gedanken schon mal, dass du etwas mitbekommst, nämlich, auch wenn du glaubst, diese Wut ist gegen dich gerichtet, das ist sie nämlich in dem Moment nicht.
Der Heiratsantrag, der hat lange gedauert, für Ulrikes Dafürhalten zu lange. Sie hat ja gesagt, ich hätte nach 3 Jahren schon heiraten können. Dann waren sie aber 9 Jahre zusammen, bevor sie geheiratet haben. Und da hast du ja wirklich, das hast du nochmal sehr hinterfragt. Da hast du gespürt, da ist noch irgendwie was, was so ein bisschen brodelt, ne?
Ich fand die gesamte Geschichte ausgesprochen interessant. Also zuerst wollte sie die Beziehung offensichtlich nicht und er hat sich viel Mühe gegeben. Dann hat sie sich drauf eingelassen, ein Stück weit wider besseren Wissens. Also diese innere Stimme, die dann sagt, okay, das hast du jetzt davon, dass du ja gesagt hast, davon gehe ich aus, die verfolgt jemanden, also die bleibt dir. Und dann war sie sehr unsicher, dass es plötzlich nicht mehr weiterging. Sie verlangte von ihm, dass er jetzt auch in die Aktion geht. Das ist immer ein Zeichen eigentlich dafür, ich bin unsicher. Wenn du jetzt was machst, gibst du mir dadurch Sicherheit. Und dass sie das einmal für sich auch begreift, dass ihr Impuls, das jetzt lösen zu müssen, diese Sicherheit zu bekommen, etwas hat mit ihren eigenen Ängsten. Weil so war ihr Blick vorher vor allem, das sind seine Ängste. Ich weiß gar nicht, warum er die hat, die sind doch völlig irrational. Und da finde ich dann immer interessant herauszufinden, was sind denn eigentlich meine Ängste?
Kannst du das ein bisschen beschreiben, also was sich da für eine Angst bei Ulrike verbirgt? Also ist es immer noch vielleicht auch Zweifel an der Beziehung? Er hat jetzt so lange gebraucht und warum hat er so lange gebraucht? Oder ist das nochmal ein ganz anderes Thema?
Das ist wahrscheinlich eine Ambivalenz. Also auf der einen Seite ist das etwas, da muss er vielleicht auch ein bisschen was gut machen. Kann sein. Mhm. Ist ein menschlicher Gedanke, vielleicht nicht zielführend, aber menschlich. Und auf der anderen schon auch, ich habe ja eigentlich damals schon gewusst, dass es nicht so wirklich hundertprozentig passt. Und jetzt erlebe ich immer wieder Situationen, in denen mir das bestätigt wird. Ich glaube, das kennt jeder. Es sind nicht die Sätze des Partners, der Partnerin, die einem wirklich wehtun. Es ist der innere Kritiker, der genau das sagt, was man sich die ganze Zeit denkt, was man sich die ganze Zeit selbst vorwirft. Und wenn dann der Partner das wiederholt, dann ist das wie ein Messerstich. Und das hat dann nichts mit dem Partner zu tun, sondern etwas mit mir und meinem Selbstwert.
Das Bild kommt ja wirklich immer wieder. Das Männchen, das sagt, habe ich doch gleich gewusst, habe ich dir doch gleich gesagt. Und das scheint bei ihr sehr, sehr laut zu sein. Wie kriegen die beiden das hin, dass es vielleicht nicht weggeht, aber doch ein ganzes Stück einfach leiser wird?
Also ein wichtiger Gedanke dabei ist sicherlich der Umgang damit, nämlich zu verstehen, dass das der Job unseres Gehirns ist, uns zu warnen. Die Warnung kam, die Warnung wurde nicht befolgt und das Gehirn sagt jetzt, die Bedrohung ist immer noch da, also meldet es sich immer wieder. Das ist ein ganz normaler Vorgang. In Kontakt zu treten mit seinen Emotionen, diese Emotionen zu benennen, die auch nachzufühlen, zu gucken, was passiert da eigentlich. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Teil jeder Therapie und auch der Paartherapie. Wie gehe ich mit meinen Emotionen um?
Wenn wir uns streiten, dann ist es oft so, dass ich die böse Königin auf dem Thron bin und er der kleine winselnde Hund. Mhm. Und dann sitzt er da unten und sagt, hab mich lieb, hab mich lieb, hab mich lieb. Und ich denke so, nee. Also ich habe dann nicht das Gefühl, dass ich denke, oh ja, komm, dann nehme ich dich jetzt in den Arm, sondern dann trete ich lieber nochmal zu.
Warte mal, lass mal kurz dabei bleiben. Der kleine Winselhund ist jetzt vielleicht auch nicht das charmanteste Beispiel. ich hätte jetzt gesagt, du fühlst dich wahrscheinlich eher wie so ein kleiner Junge oder sowas, der in einer Situation ist, in der er sich sehr hilflos fühlt und dann nicht der erwachsene Mann, der jetzt mir gegenüber sitzt, sondern jemand, der eigentlich keine Chance sieht.
Genau, also ich tappe da so ein bisschen dann im Dunkeln, ja, weil ich, wie gesagt, so das Problem, das eigentliche Problem da nicht so ganz verstehen kann, weil es dann ja nicht unbedingt die Situation ist, sondern halt das, was in Ulrike vorgeht dann. Ne?
Ja, auf der anderen Seite, das, was bei dir vorgeht in dem Moment, ist ja auch dein Partner. Ja. Also es zwingt dich ja niemand, plötzlich aus dem Erwachsenen rauszutreten und dich als kleinen Jungen zu fühlen. Was wäre das, was du gerne hören würdest in so einem Moment, wo du dich unsicher fühlst, wo deine innere Stimme sagt, habe ich dir gesagt?
Grundsätzlich geht es mir darum, dass er ein erwachsener Mann bleibt.
Was könnte da sein, was er sagen könnte?
Was könntest du sagen? Also vielleicht einfach mit Humor begegnen und sowas sagen wie, ach, ist wieder soweit. Also mir das Gefühl geben, dass er die Situation noch unter Kontrolle hat.
Ach, ist wieder soweit?
Ja.
Es ist alles gut?
Ja.
Ich hab dich lieb. Gut.
Ja, genau.
Ich sowas?
Bin hier, wenn du was brauchst. Oder
okay,
irgendwas.
Also, ja. Ist wieder soweit?
Ja.
Es ist alles gut, ich bin hier für dich.
Ja, genau.
Ja? Dann würde ich gerne eine kleine Übung daraus machen. Sag doch mal bitte zu Andreas, was ich gerne von dir hören möchte. Und dann diese drei Sätze.
Also, was ich gerne von dir hören möchte. Ach, ist es jetzt wieder soweit? Und
alles ist gut?
Alles ist gut.
Und ich bin für dich
ich
da.
Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst.
Andreas, kannst du das einmal wiederholen? Und zwar wirklich so, du sagst, was du gerne hören möchtest. Und dann diese drei Sätze.
Ja, was du gerne hören möchtest. Ach, ist es wieder soweit? Es ist alles gut. Ich bin immer für dich da.
Ich würde euch bitten, das noch einmal zu wiederholen, bitte.
Also mein Gehirn kickt jetzt natürlich sofort und sagt, das will ich jetzt nicht. Ne?
Das ist mir schon klar. Das ist schon klar. Das ist genau das, was ich besprochen habe. Ne? Jetzt kommen wir irgendwie mit neuen unbekannten Dingen. Oh, warum nur?
Aber es ist ehrlich gesagt schon so, ich denke, nee, die Sätze passen nicht und nee, ich nehme ihm das auch nicht ab.
Du hast dann eine Übung mit den beiden gemacht. Da sollte jeder einen Satz formulieren an den anderen. Und das hast du die beiden ja auch dreimal wiederholen lassen. Und sie haben sich sehr schwer getan mit dieser Übung. Warum tun sich Paare genau damit so schwer, einfach mal zu formulieren, ich möchte das, bitte wiederhol's nochmal und andersrum?
Ich lache da jetzt ein bisschen in mich hinein, weil ich weiß, wie schwer es ist. Das habe ich selber ausprobiert, als ich diese Intervention gelernt habe. Aber dreimal ist the charm. Also das ist wirklich der Unterschied. Es macht etwas mit dir, das zu wiederholen. Und es macht es interessanterweise bei beiden Partnern. Es macht es bei dem Partner, der dadurch die Erinnerung an diesen Konflikt verändert, weil er jetzt plötzlich den Satz hört, den er eigentlich gerne gehört hätte. Und auch beim anderen, selbst wenn der nicht der Überzeugung ist, dass das sinnvoll ist, was er da jetzt gerade sagt. Irgendwas bleibt hängen und beim nächsten Mal wird er sich möglicherweise eben doch daran erinnern, ich könnte auch was anderes probieren, als ich das letzte Mal gemacht habe. Das heißt nicht, dass er diesen Satz jetzt wiederholen muss. Darum geht es gar nicht, sondern es geht wirklich nur darum, mal nochmal eine andere Perspektive, eine andere Erfahrung vor allem zu machen damit. Denn wir speichern ja unsere schlechten Erlebnisse mit den Emotionen ab und dadurch sind die so belastend. Wir können aber dieses Abspeichern nachträglich auch noch verändern. Und das ist eine Übung, die dabei hilft.
Ulrike hat zwischendurch auch gesagt, nee, eigentlich möchte ich jetzt auch gar nicht mehr weitermachen und hat auch mal erwähnt, ja, kann er mir jetzt schon irgendwie das wiederholen, was ich von ihm möchte, aber irgendwie kann ich es auch gerade nicht ernst nehmen, so oder weiß gerade nicht, meint er das jetzt auch wirklich so oder ist es nur so nachgeplappert? Aber was war so dein Eindruck nach der Übung? Was hat es den beiden gebracht?
Nach meiner Erfahrung verändert die Übung schon immer ein bisschen was und bei Andreas war das schneller. Das war einfacher, aber das liegt auch daran, dass ihm das sowieso mehr gelegen ist. Ne? Also lieber den Konflikt entschärfen, lieber eine angenehme Erinnerung darüber legen. Wir dürfen ja nicht vergessen, da gibt es diese Kritikerin in Ulrikes Ohr, die ja auch sagt, das machst du eigentlich total richtig, aber der Typ funktioniert ja nicht. Und jetzt so eine Übung zu machen, die darauf abzielt, dass ich selber mich verändere, ist schon was anderes dann. Da ist diese Kritikerin plötzlich arbeitslos und es wird dir nicht gefallen, vermute ich mal.
Mich würde interessieren, so wie du das erzählt hast mit den Dauer, wie lange du gewartet hast auf den Antrag und dass du am Anfang ja gar nicht so sicher warst, wie viel Anspannung in dir noch von diesen Erfahrungen steckt, von diesen Jahren, in denen du gewartet hast. Und das meine ich nicht, dass du nachtragend wärst, Das ist nicht das Ding, sondern dass sich trotz alledem dein System auch gemerkt hat, da muss was kommen von der anderen Seite.
Ja, definitiv. Also ich kann das schon schwer loslassen, das stimmt. Wir hatten, das war auch relativ zum Anfang mal, da bin ich in den Urlaub gefahren mit einem Kumpel und Andreas ist zu Hause geblieben. Und ich hatte so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich jetzt mit einem anderen Mann in den Urlaub gefahren bin. Also für mich war das jetzt nicht so, aber ich hatte so das Gefühl, ja, da kam jetzt nichts zurück. Also er hat weder gesagt, er findet das toll, noch hat er gesagt, er findet das gut. Aber irgendwie dachte ich, naja, also ich meine, ich fahre jetzt mit einem anderen Mann in den Urlaub. So ganz egal wird ihm das schon nicht sein. Und ich habe mich dann ganz pflichtbewusst jeden Abend gemeldet. Und wir hatten auch dann einfach Kontakt. Und er hat mir dann nochmal erzählt, ja, und ich bin jetzt auch zu Hause und so. Und dann war ich wieder zu Hause und habe dann relativ schnell rausgefunden, dass er mir jeden Abend erzählt hat, er ist zu Hause. Aber er war gar nicht zu Hause, er war dann mit Freunden unterwegs. Und dann habe ich gesagt, warum hast du das gemacht? Warum lügst du mich an? Ja, weil ich dachte, das gibt sonst Stress. Und dann denke ich mir so, okay, ich sitze also im Urlaub und habe ein schlechtes Gewissen und komme nach Hause und stelle fest, ich bin die ganze Zeit belogen worden. Das war ganz am Anfang und ich merke aber, wie das immer noch nachhängt irgendwie. Das sind immer so kleine Vertrauensmissbräuche, die nicht hätten sein müssen, die ich einfach auch nicht nachvollziehen kann, warum das so passiert ist.
Ich finde dieses Beispiel mit dem Urlaub ganz großartig, weil das ja auch beschreibt die Beobachtung von vorhin. Du gibst lieber nach, du machst lieber eine Notlüge, damit es keinen Stress gibt. Du fühlst dich dadurch betrogen und nicht ernst genommen und fühlst dich noch unsicherer.
Ja.
Ich häng mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Kannst du was mit dem Gedanken anfangen, das macht er, weil er dich liebt? Der lässt es zu, dass du über seine Grenzen gehst, um dir dieses Gefühl von Sicherheit zu geben, von dem er auch möglicherweise ein schlechtes Gewissen hat, dass das so spät erst kommt.
Also bei dem Gedanken, dass er das für mich macht quasi, da gehe ich voll mit. Und ich glaube eben auch oder habe oft das Gefühl, dass er einfach auch unheimliche Angst hat, dass ich irgendwann den Schlussstrich ziehe und dass er deswegen eben möglichst wenig Konflikte irgendwie, also ansprechen ja sowieso nicht, aber auch schon gar nicht austragen, weil das dann, naja, weil er einfach Angst hat. Das glaube ich schon zu sehen.
Wie geht's dir damit, dass diese Angst gesehen wird?
Es ist schon so, dass ich das ja nicht sage, weil ich ihr was verheimlichen möchte oder sie anlügen möchte, so in dem Sinne, sondern einfach in dem Sinne, ja, dass sie im Ruhigen ja weiß, ich bin einfach zu Hause und ich bin der sichere Part, bin quasi in unseren vier Wänden sozusagen. Ne? Und ja, dass sie die Angst erkennt in dem Sinne, da haben wir auch schon ein häufiger Mal drüber gesprochen, dass wir da beide so Verlustängste quasi haben.
Ja. Mhm.
Das ist schon so.
Mhm. Ja. Wie oft äußerst du die denn?
Ja, eher mir gegenüber. die sind schon da, aber gegenüber Ulrike eher nur in Ausnahmekonflikten oder in Ausnahmezuständen. Mhm. Ja. Wenn auch mal so die ein oder andere Träne fließt dann. Ne?
Ja. Mhm. Aber könntest du jetzt zu ihr sagen, ich habe in Konfliktsituationen Angst, die ist höchstwahrscheinlich unbegründet, aber ich habe diese Angst, dass du mich verlässt.
Also ich sehe das ja nicht nur aus dem einzelnen Konflikt, sondern wenn dann ja aus mehreren gestapelten Konflikten.
Mhm. Die sich angesammelt haben.
Ja, dann habe ich schon definitiv Angst, verlassen zu werden. Wobei wir das ja schon auch ganz häufig thematisiert haben, dass wir ja uns eigentlich nicht vorhaben zu verlassen. Und das gibt mir dann wieder eine gewisse Sicherheit, weil ich bin mir selber im Klaren, dass ich sie nicht verlassen werde.
Die Situation, stelle ich mir vor, birgt viel, viel Konfliktpotenzial. Sie fährt mit einem anderen Mann in Urlaub und er erzählt, er sitzt den ganzen Abend zu Hause in der Wohnung und sie kriegt später raus, ja, da war jeden Abend unterwegs.
Ich nenne es mal Differenzierung. Also das heißt, da war etwas, das war vorher sehr symbiotisch. Man hat ganz viel gemeinsam gemacht und dann beschließen beide, ich mach mal was alleine und du machst mal was alleine. Und wie gehen wir jetzt damit um? Ulrike hat es offensichtlich ein Stück weit eingefordert, hätte es aber wahrscheinlich gar nicht machen müssen, weil offensichtlich fand Andreas das überhaupt gar nicht schlimm.
Mhm.
Und umgekehrt hat sich Andreas nicht getraut, dass er diesen Freiraum gerne auch nutzen wollte für sich, für seine Exploration. Das auszudrücken ist ihm nicht gelungen, aus Furcht, dass das zu einem Konflikt kommen würde. Stattdessen hat er gelogen, um die Beziehung zu schützen. Total süß, aber völlig daneben, weil dadurch wurde sie natürlich jetzt erst recht misstrauisch. Was hat denn der gemacht die ganze Zeit? Ich weiß ja, was ich gemacht habe, aber was hast du jetzt gemacht? Und damit ist ein ganz neues Thema aufgetaucht. Und das ist so schade, weil das deutlich zeigt, diesen Mut zu haben, zu sagen, das sind meine Wünsche, das sind meine Bedürfnisse, das ist das, was ich ab und zu mal brauche. Und darum auch ein bisschen zu kämpfen, das ist wichtig. Wir alle haben nicht nur das Bedürfnis nach Geborgenheit und nach Verschmelzung, wir haben auch das Bedürfnis nach Freiraum, nach Autonomie und nach Exploration. Das brauchen wir. Und das kann nicht weg sein, bloß weil wir eine Beziehung eingehen.
Bei Andreas hat es ja auch eine ganze Weile gedauert, bis er benennen konnte, was sozusagen dahinter steckt, dass er Konflikte gerne meidet, weil er dann irgendwann sagt, ich habe Angst, dass du mich dann verlässt.
Jetzt konntet ihr nicht sehen, was da passiert ist. Mhm. Und das war schon ein sehr bewegender, emotionaler Moment, wie die beiden da saßen, sich angeguckt haben und er das formuliert hat. Und hier eben auch klar wurde, ja, es geht auch bei mir um Ängste. Und nein, ich bin mir deiner nicht so sicher. Und wenn das erstmal wieder ins Bewusstsein zurückkommt, die andere Person provoziert mich nicht, sondern die andere Person hat eher Angst, dass ich sie verlasse. Das macht was mit einem. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sich die Tonlage ein klein wenig verändert hatte danach.
Habt ihr das Gefühl, ich habe was mitgenommen?
Auf jeden Fall.
Ja.
Oder?
Doch, ja. Auf jeden Fall. Wenn man eigentlich darüber spricht, muss ich mir halt immer wieder vor Augen halten, eigentlich, dass es nicht unbedingt schlimm ist und es auch nicht unbedingt in einen Konflikt ausarten muss. Und ja, ich denke, in dem Fall ist es vielleicht immer so, dass wenn jetzt jemand Drittes dabei ist, dann ist da immer so ein bisschen so diese Konflikthemmung. Und da fühle ich mich da so ein bisschen sicher und denke so, okay, ja, dann kann ich das schon sagen. Mhm. Aber nein, also letztendlich ist es schon so, dass ich jetzt erstmal ermutigt herausgehe und auch meine gewisse Konfliktscheu vielleicht ein wenig minimieren kann.
Also ich finde es schön, dass das so locker war alles, dass Andreas tatsächlich auch so aus sich rauskommen konnte. Das ist eigentlich, also ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass er das nicht hinkriegt, dass er so denkt, so, nee, will ich alles nicht. Ja, aber natürlich auch zu sehen, dass bei mir ja auch ganz viele Ängste eine Rolle spielen und ganz viele Sachen im Hintergrund ablaufen, die man einfach auch irgendwie unter Beobachtung halten sollte. Ja, ist wichtig. Und ich glaube, das kommt halt dann, also es ist jetzt kein, es macht ja nicht einfach Klick und dann ändert sich irgendwas so, aber es sind halt immer wieder so kleine Steps, in denen man dann irgendwie denkt, ach ja, guck mal, das ist jetzt so eine Situation, so. Ja.
Danke auch, dass wir dabei sein durften.
Ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt.
Erik, erzähl doch mal, wie war denn jetzt, so nachdem die beiden die Therapiesitzung mit dir verlassen haben, was war so dein Eindruck von Ulrike und Andreas?
Mein Eindruck war, dass da zwei Menschen, die sehr respektvoll und sehr liebevoll miteinander umgehen, an den Punkt gekommen waren, wo ein bisschen mehr Klarheit wichtig war. Klarheit insofern, dass Konflikte gar nicht so bedrohlich sein müssen, wie sie erscheinen, und dass es sinnvoll sein kann, die auszufechten, und dass man dadurch gewinnen kann für sich selbst und für die Beziehung.
Was sind so die drei Learnings, die die beiden A, für sich selber mitnehmen können, um irgendwie weiter an ihrer Beziehung zu arbeiten, aber auch natürlich für die Paare da draußen? Was kann ich von Ulrike und Andreas lernen?
Ein wichtiges Learning ist sicher, unterschiedliche Stressreaktionen führen zu einer spannenden Dynamik, und ich tue mir einen großen Gefallen, mich nicht persönlich angegriffen zu fühlen, sondern drauf zu gucken, okay, das ist deine Stressreaktion, das ist meine, die ist offensichtlich so, und das ist das, was daraus passiert. Das ist noch keine Lösung des Konflikts, das ist mir klar, aber in dem Moment, in dem der Konflikt eskaliert, kann ich auch keine Lösung finden. Insofern ruhig mal runterfahren, indem ich mir über diese Dynamik Gedanken mache. Das zweite Learning betrifft das Thema Sicherheit. Meine Erfahrung ist, wenn ein Partner sich sehr unsicher fühlt, überträgt sich das fast immer auf den anderen auch. Mhm. Das heißt, es ist ein Blick hilfreich zu gucken, geht's dir eigentlich genauso wie mir? Denn das ist ja das Interessante. In der Haltung, wenn ich mich unsicher fühle, brauche ich ja die Sicherheit von der anderen Person. Glaube ich zumindest. Und wenn die dann nicht kommt, dann werde ich noch unsicherer. Wenn die aber nicht kommen kann, weil die andere Person sich ebenfalls unsicher fühlt, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Dann muss ich mich besinnen auf das, was eigentlich wirklich meine Stärken sind und was ich aus dieser Situation am besten machen kann. Und da finde ich immer was. Aber das bedeutet eben in sich gucken und nicht darauf warten, dass die andere Person was macht. Und das dritte Learning, glaube ich, ist sehr wichtig für jedes Paar. Die Partner sollten zu ihren eigenen Bedürfnissen stehen. Und sie sollten nicht des lieben Friedens willen einfach Ja und Amen sagen. Denn das verunsichert beide Partner am Ende noch viel mehr, und sie haben nichts davon. Den Konflikt auszutragen ist etwas, was beide Partner wachsen lässt und letztlich auch die Beziehung.
In der nächsten Folge sind Katja und Matthias bei Erik in der Therapiesitzung. Und da ist es im Prinzip so ein bisschen von ihrer Seite aus der Wunsch nach mehr Verständnis. Er wünscht sich, dass sie ihm besser zuhört. Und irgendwie drehen die beiden sich im Kreis und zeigen immer wieder mit dem Finger auf die andere Person. Und sie kommen nicht zusammen. Und im Laufe dieser Sitzung wird sich auch herausstellen, dass das Problem der beiden viel, viel tiefer liegt und von einer viel, viel größeren Verletzung kommt. Und wenn ihr Lust auf noch mehr gute Podcasts habt, die sich um Liebe und um Beziehungen drehen, dann haben wir einen Tipp für euch. Liebt euch, der Unser Ding Dating Podcast. Was passiert, wenn man sich zum ersten Mal trifft? Die beiden Hosts, Marlene und Julia, die quatschen mit euch über ihre lustigsten, traurigsten, peinlichsten Dating-Stories von Müttern, die zum ersten Treffen mitkommen, bis zum überraschenden Date mit der Tochter vom eigenen Chef. Ist wirklich alles mit dabei. Und ganz egal, wie absurd manche Erlebnisse klingen, alle Geschichten sind echt. Liebt euch gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und den Link findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Das war die Paartherapie mit mir als Host. Ich bin Maria Richter. Die Formatentwicklung kommt von Kira Drössler, das Sounddesign von Isola Music. Producer sind Olli Kleist und Michi Woddo. Redaktion Sascha Sommer. Die gleichnamige Fernsehdoku zur Paartherapie findet ihr in der ARD Mediathek, gemacht von Katrin Lindemann und Nele Pasch für das NDR Fernsehen. Die beiden hatten auch die Idee für diesen Podcast und deshalb nochmal ein extra großes Danke an Nele und Katrin. Die Paartherapie hört ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, lasst uns gerne eine gute Bewertung und oder einen Kommentar da, wo ihr ihn hört, und empfehlt ihn weiter.